Weil sie setzen sich leidenschaftlich für eine gerechtere und ausgewogenere Berichterstattung über den Kontinent ein. Wie würden Sie denn das derzeitige Medienbild Afrikas in den westlichen Medien beschreiben und wo sehen Sie vielleicht Defizite?
Die aktuelle Afrika-Bild in Europa und auch in anderen Teilen der Welt ist noch von dieser rückständigen Afrika, primitive Afrika, ja, und das ist in dem Fall Bilder, die während der Kolonialzeit propagiert wurden, ja, und das ist schon lange her. Und der Kontinent hat sich mittlerweile sehr viel entwickelt. Das sind 54 Länder und jedes Land hat eine andere Entwicklungsstufe, ja, und deswegen kann man nicht immer alles in einen Topf reinwerfen. Und das ist genau der Grund, warum wir uns für eine differenzierte und realistische Darstellung von den afrikanischen Ländern plädieren. Und auch dafür haben wir auch Afrika Positiv auch gegründet.
Die Afrika-Berichterstattung beruht sich oft auf Bilder, Rhetorik und sprachliche Mittel, die koloniale Ideen fortführen. Wie würden Sie denn sagen, wie diese wiederkehrenden Klischees die Wahrnehmung in der westlichen Öffentlichkeit dann auch beeinflussen?
Ja, diese Klischees und Stereotypen, die führen dazu in erster Linie, dass westliche Unternehmen nicht so gerne in den afrikanischen Kontinent investieren. Ja, das ist auch selbstverständlich, weil wenn man nur ständig negative Berichterstattung sieht, wenn man nur Rückständigkeit, Länder ohne Infrastruktur gezeigt wurde, dann denkt man, ach, ich kann doch da nicht als Unternehmen dort investieren, ne? Weil ich sehe da keine Straße, ich sehe keine gebildete Leute und das ist einfach eine ganz falsches Bild. Deswegen auf die eine Seite, es schadet die Länder wirtschaftlich und auf die andere Seite in die westlichen Länder, da merkt man in dem Fall, dass schwarze Menschen und Afrikaner sehr viel unter Alltagsrassismus leidet, ja, weil diese einseitige Berichterstattung eben diese Klischees hier bestärkt und das bestärkt in dem Fall auch dadurch auch den Rassismus auch in der Gesellschaft.
Sie haben ja jetzt auch vorhin schon genannt, dass die westlichen Medien häufig einzelne Beobachtungen verallgemeinern und dann eindimensional auf den gesamten Kontinent beziehen, der natürlich aus individuellen Ländern besteht. Welche Auswirkungen hat denn die Tendenz der Medien, Afrika als homogene Einheit so darzustellen, auf das Verständnis der Vielfältigkeit und auch der Komplexität des Kontinents?
Das ist doch genau der Punkt, weil ich sag mal, diese eindimensionale Darstellung führt dazu, dass die Entwicklung in diese Länder nicht wahrgenommen werden. Und auch das führt auch dazu, dass die Bürger in unserer Gesellschaft hier, die noch nie in Afrika waren, dass die einzelnen Länder nicht in ihrem ganzheitlichen Zustand wahrnehmen, um vielleicht zu entscheiden, ah, muss ich da Urlaub machen oder muss ich da eine Beziehung mit diesen Ländern aufbauen. Und ich denke mal, wenn man so vereinfacht Medienberichterstattung macht, ja, ohne die Realität, ohne die Hintergründe, warum die Entwicklungsstufe in den Ländern so unterschiedlich sind oder warum einige sehr gut entwickelt sind, warum einige friedlicher sind als andere, warum einige im Krieg sind oder warum Kongo so ausgebeutet wird, ja, wenn man keinen Hintergrund zu den Berichten gibt, ja, das ist nicht gut für die Konsumenten hier in Europa oder auch hier in Deutschland, wenn wir von unserem Land, wo wir jetzt reden, sprechen, ja. Weil ich glaube, man muss beide Seiten der Information, eigentlich die Konsumenten, darstellen. Wenn man von Krieg redet, Krieg soll man über Krieg auch berichten. Ja? Aber man muss in dem Fall, welche Akteure sind dahinter? Zum Beispiel, wenn wir über Kongo reden. Kongo ist so reich an Mineralien. Ja? Wir alle haben hier Handys, ja? Und jeder hat Kobalt aus Kongo in die Handy. Aber trotzdem, das Land wird nur von Milizen, von verschiedenen Rebellen gekämpft. Und man fragt sich, wer steckt dahinter? Und da sind meistens viele multilaterale Firmen hier in Europa, in Amerika, ja, die Handy produzieren, die diese Kobalt benutzen, die diese Kriege in Kongo sozusagen befeuern, sodass die Mineralressourcen billiger aus dem Länder kriegt. Und das ist nicht gut. Und dann muss man auch in Berichterstattung, auch in die Berichte auch schreiben, wer hinter diese Kriege stehen, sodass die Menschen in Deutschland, die Berichte lesen, verstehen, ah, Kongo hat diese Probleme, ah, diese Firma steckt dahinter, diese Rebellen steckt dahinter. Und das ist der Grund dafür. Und das ist für mich eine gute Berichterstattung, wo man wirklich mal die Hintergründe und die Akteure in dem Fall benennen.
Also tragen westliche Medien meist nichts dazu bei, ein umfassenderes Verständnis für auch politische Dynamiken und Herausforderungen zu vermitteln. Wie könnten diese westlichen Medien denn dazu beitragen, diese politischen Dynamiken auch in ihren Hintergründen zu vermitteln, anstatt sich eben nur auf ja, negative Schlagzeilen zu fokussieren?
Gut, ich sag mal so, wir können auch wieder nicht alle westlichen Medien jetzt auch verallgemeinern. Genau das, was ich versuche, auch von Seite der afrikanischen Darstellung auch zu vermeiden. Es gibt schon zum Beispiel Medienhäuser wie BBC und CNN und andere, die haben schon Programme, wo die wirklich auch viel, wenn es um Berichterstattung über Afrika geht, mit afrikanischen Journalisten in den jeweiligen Ländern arbeiten. Und das ist sehr gut. Warum? Weil die Journalisten kennen ihre Länder besser und die können aus ihren Perspektive berichten. Das findet noch nicht in die deutsche Media. In die deutsche Media wird ein deutscher Journalist irgendwo nach Kenia geschickt und er soll zuständig für 5 oder 10 oder 20 afrikanische Länder zuständig sein. Da kann doch keine richtige Berichterstattung über diese Länder rauskommen. Und das ist genau der Punkt. Man muss gemeinsam mit afrikanischen Journalisten arbeiten, sodass die Berichterstattung mit ihrer Perspektive, weil die ihre Länder besser kennen, in dem Fall darstellen. So kann man in dem Fall die Berichte ausgewogener sozusagen vorbereiten.
Also spielen afrikanische Journalisten auch eine große Rolle dabei, eben ein differenziertes Bild von Afrika zu vermitteln und die Perspektiven sollten auch mehr auch in die westliche Berichterstattung integriert werden?
Genau richtig, ne? Weil ich sag mal, wer kann denn besser berichten über sein Land als diejenige? Ein deutscher Journalist kennt sein Land und er kann besser über die deutsche Perspektive darstellen, ja, als wenn in dem Fall über kenianische Perspektive darstellen oder Äthiopien, ja, ein äthiopischer Mensch wird das besser darstellen eben als eine Journalistin, die aus einem anderen Land kommt. Deswegen, wir plädieren für eine Zusammenarbeit, ja, eine Vernetzung, in dem Fall auch von Medienhäusern, Austausch von Berichterstattungen und dadurch wird man wirklich merken, dass die Berichte auch besser werden.
Es gibt so eine vorherrschende negative Berichterstattung über Afrika. Dennoch sind teilweise Krisen und Kriege und Probleme in Afrika im Vergleich zu anderen Regionen der Welt oft unterbelichtet. Welche Faktoren tragen da Ihrer Meinung nach zu bei?
Ich sag mal so, zurzeit zum Beispiel, es gibt in Sudan schon jetzt in dem Fall auch einen Krieg, das wird kaum in die deutsche Medien darüber berichtet, obwohl es ist wirklich ein sehr schwerwiegender Krieg, die so viele Flüchtlinge erzeugt haben. Man hört hier nur über Ukraine, Russland und jetzt Israel, ja. Keine redet über den sudanischen Krieg, ja. Und das ist in dem Fall schade, ja, weil das zeigt einfach, wie, ich weiß nicht, welches Wort ich dafür nehme, entweder die deutsche Medien oder die europäischen Medien denken, ach, was in Afrika passiert, interessiert uns nicht. Aber dann später schreibt man, oh, es gibt schon wieder Flüchtlinge, die hierher kommen. Ich meine, was in Afrika passiert? Afrika ist ein Nachbarland von Europa. Ja? Wir sind nahe zu Europa, als Amerika ist zu Europa. Ja? Und deswegen, das, was in die afrikanischen Kontinent passiert, muss eigentlich die europäischen Medien auch interessieren. Ne? Und das ist so diese Ignoranz und Arroganz, ja? Wo man denkt, man möchte nicht die laufenden Ereignisse begleiten. Ne? Aber nur, wenn etwas schon Schlimmes passiert, dann schreibt man hier, um einfach mal hier diese einseitige Sensationsbericht zu bestärken.
Ihr Magazin, was ja vierteljährig erscheint und auch nun im April in 93. Ausgabe schon erschienen ist, könnte man ja vielleicht in seiner Berichterstattung über Afrika auch als Gegenbeispiel zu den konventionellen westlichen Medien bezeichnen. Was machen Sie denn anders? Also worauf achten Sie bei Ihrer Themenauswahl, ein ausgewogenes Bild auf den Kontinent zu richten? Wer kommt denn da bei Ihnen zu Wort? Worauf achten Sie?
In erster Linie, wir berichten über alles. Das ist erstmal sehr wichtig, weil ich denke mal, das ist die Aufgabe von Journalisten und von einem Medienhaus, dass man über alle Themen reden und über alle Themen schreibt. Der Unterschied, dass wir zu anderen Medien machen, ist, dass die Wortwahl, die wir benutzen in unseren Artikeln, die Wortwahl ist sehr wichtig, die Bilder, die wir auswählen, sind sehr wichtig und wir versuchen für jeden Artikel verschiedene Stimmungen zu kriegen. Ja, wer hat was gesagt und auch die Akteure darzustellen und auch, was für uns sehr wichtig ist, wir machen lösungsorientierten Journalismus. Ja, das bedeutet, wir schlagen zu jedem Artikel, was man vielleicht besser machen hätte können, ja, um diese Situation entweder zu stoppen oder zu verändern oder überhaupt nicht, dass diese Situation auftaucht. Und das ist einfach unsere Vision. Wir wollen einfach einen lösungsorientierten Journalismus. Und jeder kann schreiben, jeder kann mitmachen. Aber eben muss man in dem Fall alle diese Faktoren, die ich schon genannt habe, kritisch, realistisch, Hintergrund, Berichterstattung, in dem Fall Akteure nennen und Lösungsorientierung und auch diese, um einfach versuchen, die Komplexität der Situation darzustellen, so einfach darzustellen, dass eben jeder Bürger, der das liest, verstehen wird.
Ich habe jetzt auch so rausgehört, dass die Auswahl und Bearbeitung von Bildmaterial und auch die Wortwahl eine sehr wichtige Rolle spielt bei der Gestaltung des Medienbilds Afrikas.
Das ist sehr, sehr richtig, genau. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, stimmt's? Und das ist eigentlich der Unterschied zu uns. Ja, du wirst nicht auf unserem Magazin Bilder von Kindern mit Fliegen im Augen, große Bäuchlein sehen. Sorry, we don't do that. Ja, aber es gibt einige Medien, das ist überwiegend die Bilder, die über Afrika darstellen. Ja, Afrika hat heute Megacities. Ja, Lagos, Dar es Salaam, Johannesburg. Aber du siehst kaum Bilder von Megacities von Afrika in irgendwelche Fernseher, irgendwelche Berichterstattungen. Die zeigen das nicht. Und warum? Ne? Weil die wollen, dass die Bürger hier den Eindruck haben, die Afrikaner leben noch auf Bäume. Die Zeiten haben sich verändert. Und deswegen, die Bildwahl sagt schon viel über die Ziel von denjenigen, die die Berichte machen. Ja, wollen die Wahrnehmung in der Gesellschaft bestätigen, dass Afrika noch rückständig ist, nicht entwickelt ist, ja, dann wählen die immer solche altmodische Bilder, primitive Bilder, um immer die Afrikaner so rückständig darzustellen. Oder möchte man die Realität darstellen? Da muss man auch die ausgewogenen Bilder, genauso wenn man Bilder von Megacities zeigt, muss man auch Bilder auch von Dörfern zeigen. Man muss beides zeigen.
Afrika ist ja so ein riesiger und vielfältiger Kontinent, welcher ja auch 15% der gesamten Weltbevölkerung beheimatet. Trotzdem herrscht in der westlichen Öffentlichkeit unglaublich viel Unwissen über Afrika. Und von den 54 Ländern kann wahrscheinlich die Mehrheit sicherlich nicht mehr als 10 aufzählen. Afrika Positive e.V. schafft ja neben dem Magazin auch Bildungs- und Integrationsangebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. In welcher Rolle sehen Sie denn die Bildungseinrichtungen oder auch Schulen dabei, ein besseres Verständnis von Afrika zu fördern? Und gibt es da Defizite in der westlichen und auch vor allem deutschen Bildung?
Ja, Schulen spielen schon eine wichtige Rolle in der Vermittlung von Informationen. Und ich denke, dass in Bezug auf das Thema Afrika, was in den Schulbüchern vorhanden sind, es gibt schon in sehr vielen deutschen Schulbüchern auch schon rückständige Informationen, ja, wirklich diese alte Information über Afrika. Und ich denke mal, dass die neu zu veröffentlichten Schulbücher, muss man in dem Fall diese Themen aktualisieren. Man kann in dem Fall nicht als Grund geben, ach, das war doch schon so, das kann immer so bleiben. Sorry, die Zeiten ändern sich, die Welt ändert sich, die Welt ist globalisiert. Hier wohnen Millionen Afrikaner mittlerweile. Früher waren hier nicht so viele Afrikaner. Und deswegen kann man jetzt nicht immer solche Bücher jetzt benutzen. Ja, weil unsere Kinder gehen auch jetzt in die Schule auch und müssen diese Bücher lesen. Oder einige von uns sind auch Lehrer und müssen mit diesen Büchern arbeiten. Da muss ich auch nicht mit einem Buch arbeiten, die rassistisch ist oder die mich rückständig darstellt. Das sind solche Sachen, wo ich denke mal, die Schule spielen schon eine sehr große Rolle. Ja, und es gibt auch in sehr vielen Schulen Projekte, die haben Projektwoche und andere wollen sich immer mit Afrika sich auseinandersetzen. Und dann gehen die nur und machen Trommel. Vielleicht können die in dem Fall mal Informationen über das Leben in Afrika, ja, verschiedene Themen, die Wirtschaft, nehmen sich einfach ein Land und mit diesem Land auseinandersetzen. Wie sieht die Wirtschaft aus? Wie sieht die Bildung von den Kindern aus? Oder wie sieht die Umwelt- und Klimasituation? Dass man ernsthafte Themen, ja, mit dem Kind darüber redet, um im Vergleich zu Deutschland. Aber ne, die ziehen es immer vor, nur Trommler in die Schule zu bringen. Die sollen Trommel und das ist Afrika. Ja? Und ich glaube, das ist kontraproduktiv. Das bestärkt in dem Fall nur die Stereotypen.
Sie sind ja außerdem bekannt für Ihre Arbeit im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit und Ihrer kritischen Standpunkte zur westlichen Entwicklungspolitik in Afrika. Können Sie uns da Ihre Ansichten zur aktuellen Praxis der Entwicklungshilfe für Afrika näher erläutern und warum Sie vielleicht auch der Meinung sind, dass sie überwiegend negative Auswirkungen hat?
Ich meine, gut, im Allgemeinen, wenn man über das Thema Entwicklungshilfe, ich kenne kein Land auf dieser Welt, die auf Entwicklungshilfe entwickelt hat. Jedes Land entwickelt sich durch wirtschaftliche Aktivitäten, egal welches Land. Und deswegen, ich bin der Meinung, wenn die europäischen Länder und die westlichen Länder immer in Bezug auf ihre Beziehung zu Afrika nur Entwicklungshilfe hervorheben, da spielen sie uns was vor. Weil keine Land, sogar die selber, haben sich nicht durch Entwicklungshilfe sich entwickeln lassen. Das ist einfach eine Art, die afrikanischen Länder was vorzumachen und diese Länder in Abhängigkeiten zu halten, weil diese Entwicklungshilfe, die Gelder sind keine freies Gelder. Die Gelder werden wieder zurückbezahlt. Ja? Und wenn ein Land wie Deutschland Entwicklungshilfe an irgendein Land in Kamerun gibt oder in Kenia gibt, ja, diese Gelder sind gebunden. Die Länder sind gezwungen, diese Geld, die von Deutschland kommt, nur überwiegend an deutsche Firmen Produkte zu kaufen, nur an deutsche Mitarbeiter Honorar zu bezahlen. Und sie nennen das Hefe, das ist keine Hefe. Und das ist einfach mal für mich eine Art schlechtes Gewissen. Ja, weil ich sag mal, eine Beziehung zu den Ländern muss auf wirtschaftliche Zusammenarbeit und ehrliche wirtschaftliche Zusammenarbeit beruhen und nicht auf Entwicklungshilfe. Weil wem will wem entwickeln? Afrika ist so reich an Ressourcen. Und warum soll Afrika arm sein? Weil die europäischen Länder und Amerika beuten diese Länder aus. Es wäre doch so einfach, wenn die Europäer und Amerika einfach die Ressourcen aus diesen Ländern, Gold, Eisen, Kobalt, einfach kaufen, wie auch jeder andere irgendwo hingeht zum Markt und kauft etwas auch zum richtigen Preis. Aber wenn es um Afrika geht, dann bringen die lieber Entwicklungshilfe, bringen die Waffen und Kriege und dann stehlen die Ressourcen der Länder und dann haben am Ende diese Länder keine Einnahme. Und dann kommen die wieder, oh, wir haben euch so lieb, wir geben euch mal Entwicklungshilfe. Wen belügen die? Aber zum Glück, die jungen Afrikaner, die wollen den Scheiß nicht mehr haben. Ja? Die wollen wirklich jetzt ihre Länder befreien von diesen Abhängigkeiten. Es wird eine lange Weg sein, aber trotzdem, die wissen jetzt, dass ohne das funktioniert das nicht.
Sie haben jetzt gesagt, dass die traditionelle Entwicklungspolitik Afrika mehr in Abhängigkeit treibt und ja, inwiefern sind Sie der Meinung, dass die Entwicklungshilfe auch dazu beiträgt, eben dieses koloniale Erbe fortzusetzen oder bestehende Machtstrukturen und Ungleichheiten in Afrika zu verstärken?
Genau das. Gucken Sie mal die Wirtschaftsbeziehung, die Weltwirtschaft. Seitdem die Europäer aus Afrika weggegangen sind, die Unabhängigkeit war nur auf Papier politisch, aber es gibt keine wirtschaftliche Unabhängigkeit. Die haben die afrikanischen Länder mit Schulden eingewickelt, um diese Länder ständig zu erpressen. Das bedeutet, die Länder können keine richtigen Entscheidungen treffen, die ihre Länder und ihre Bürger zugute kommen. Ja, dann kriegen die sofort von den Amerikanern und den Europäern, jetzt kriegt ihr Sanktionen, jetzt kriegt ihr kein Geld mehr, jetzt kriegt ihr das. Dann überlegen Sie, wie können diese Länder ihre eigenen wirtschaftlichen Entscheidungen treffen, ohne dass sie ständig bombardiert mit Sanktionen von Europa und Amerika. Und ehrlich gesagt, wenn Sie sehen, irgendein Land, wo die Europäer sagen, die Regierungschef ist ein guter Regierungschef, da können Sie vergessen. Dann ist einer, der wirklich nichts für sein Land tut. Dann tut er nur alles für die Europäer und Amerika. Das ist immer ein guter Regierungschef. Ja? Aber einer, der die Interesse von den Afrikanern und seinen Bürgern innen hat, das ist die eine, die sofort bekämpfen wollen. Und ich denke mal, die Bürger hier in diesem Land, in Deutschland, die müssen wissen, die Realität, was auf dem afrikanischen Boden stattfindet. Die Europäische Union, die europäischen Länder, Amerika, oh sorry, die sind keine Freunde Afrika, die wollen nicht, dass Afrika sich entwickelt. Deswegen müssen die Afrikaner ihre Entwicklung selber in ihre Hand nehmen und selber sagen, wenn man uns nicht unterstützt, dann suchen wir neue Freunde und wir müssen sowieso allein die Sachen machen.
Also muss die Selbstbestimmung und Eigenverantwortung afrikanischer Länder stärker berücksichtigt werden in wirtschaftlichen Beziehungen und auch in Bezug auf die Entwicklungszusammenarbeit.
Das ist einfach der Punkt. Überlegen Sie mal, Deutschland produziert Sachen und exportiert die überall auf der Welt. Ja, aber Deutschland entscheidet, welchen Preis die Leute bezahlen, oder? Aber die erwarten, die europäischen Länder und Amerika, die haben so gemacht, dass die Ressourcen aus Afrika, da sind die Weltmarkt, die entscheidet, zu wie viel Preis die Afrikaner ihre Ressourcen verkaufen. Ist das fair? Und das sind einfach die Sachen, die Strukturen, wo ich sage mal, die westlichen Länder haben diese Strukturen so eingerichtet, um die armen Länder in Armut zu halten und die nur als Ressourcenbank zu benutzen.
Abschließend könnten Sie nochmal zusammenfassend sagen, welche Alternativen Sie vorschlagen, um die Entwicklung voranzutreiben, ohne dabei auf traditionelle Entwicklungshilfe zu setzen.
Ich bin der Meinung einfach, die Länder müssen auf eine Win-Win-Basis zusammenarbeiten. Man muss in dem Fall mal wissen, was mein Land gut tut, tut auch das andere Land gut. Ja, das bedeutet, wenn Europa und die westlichen Länder sich mal gegen Migration darstellen, die wollen keine Flüchtlinge, dann sollen die mal gucken, dass die keine Kriege in diesen Ländern unterstützen. Dass die keine Waffen in diese Länder unterstützen. Weil in Ländern, wo es Krieg herrscht, dann gibt es keinen Frieden, dann kannst du auch die Wirtschaftsentwicklung nicht schneller voranbringen. Und da sind Faktoren, wo ich sag mal, diejenigen, die Waffen hier produzieren und exportieren in diese Länder und auch diese Kriege im Hintergrund unterstützen, ja, die tun diese Länder nicht gut. Aber dann sollen die später sich nicht beschweren, ja, dass Flüchtlinge aus diesen Ländern hierher kommen. Eine ehrliche und gute Zusammenarbeit muss auf Win-Win-Basis basieren. Die armen oder die kleinen Länder müssen auch profitieren für die Wirtschaftsentwicklung und genauso auch die westlichen Länder sollen profitieren. Warum soll immer nur die westlichen Länder profitieren? Man soll sich mal vielleicht mal diese Fragen überlegen und vielleicht langsam weg von diesen Gedanken, dass wir das Recht haben, alle Reichtum zu haben und alle anderen sollen in Armut leben. Das wird in Zukunft nicht mehr funktionieren. Und deswegen, ich denke mal, wenn wir eine globale, gerechte Welt sehen, dann müssen wir diese Beziehung auf Win-Win-Basis gestalten.